Und bin, ja, gut. Also darf ich mich vorstellen, mein Name ist Jörg Schilling. Ich arbeite zurzeit bei einem Fraunhofer-Institut Focus in Berlin. Und die letzte Sache, die ich so mit ein paar Kollegen gemacht habe, ist dort so ein, wir betreiben dort zum Beispiel das zweitgrößte Open-Source-Repository nach SourceForge, das heißt Berlioz.de, ich weiß nicht, ob das vielleicht Leute kennen. Solaris kenne ich schon seit sehr viel längerer Zeit. Mein früherer Arbeitgeber, die Bertelt AG, wo ich mal gearbeitet habe, seit 1984, war der erste Sun OEM in Deutschland. Darum hatte ich also auch die erste Sun, die nach Europa gekommen ist, im Frühjahr 1985. Ich hatte auch die erste, schon 1986 zu Pfingsten, eine eigene Sun zu Hause. Da war nämlich eine alte Sun, die schon ein halbes Jahr alt war und daher keiner mehr haben wollte, verfügbar. Darum habe ich meinen Atari dann in die Ecke getan. Ich wollte jetzt mal einen Vortrag halten zur Geschichte von OpenSolaris. Und da OpenSolaris ja auch sehr viel mit Open Source zu tun hat, dachte ich mal, ich fange da mal 1970 an, als Unix angefangen hat, weil Unix war nämlich früher schon mal Open Source. Unix ist so etwa um 1970 auf einer PDP 8, glaube ich, entstanden, vielleicht war es auch eine PDP 7, in den Bell Labs. Ich glaube sogar als so Underground-Projekt, der Name Unix ist jedenfalls eine Verballhornung eines Forschungsprojektes, was es offiziell mal gab, zu einem Betriebssystem, was entwickelt werden sollte und Multics heißen sollte, was aber nie fertig geworden ist, richtig? Und dann haben die Leute gesagt, wenn also Multics nicht fertig wird, dann machen wir mal zwischendurch was wir Unix nennen. Das ist bei den Bell Labs, das ist eine Forschungseinrichtung von AT&T entstanden, und weil AT&T ein Hersteller war damals, der unter die amerikanische Regulierung für Monopolanbieter, Dienstleistungsanbieter gefallen ist, und das Monopol, was er da vertreiben durfte, Kommunikation, also Telefonie war, wurde nach den amerikanischen Gesetzen AT&T verboten, etwas anderes zu vermarkten. Das heißt also, AT&T hatte jetzt Unix entwickelt und hatte die Chance, entweder Unix innerhalb der eigenen vier Wände zu behalten oder aber es nicht zu verkaufen, weil das war ihnen ja verboten, oder es aber halt trotzdem weiterzugeben und das als Open Source, und das ist auch passiert. Dadurch hat sich Unix relativ schnell verbreitet. Also 1975 ist zum Beispiel die Unix Version 6 rausgekommen, die lief erstmalig auf einer PDP 11, und eine PDP 11 ist ja ein Rechner, der ist so etwa so groß wie eine Telefonzelle und auch noch bis Ende der 80er Jahre bei vielen Leuten gelaufen. War übrigens ein Rechner mit nur 256 Kilobyte RAM. Das ist also auch ein Grund, warum in Unix viele Fehlermeldungen auch heute noch sehr spartanisch sind, weil man musste sich überlegen, ob man ein Programm baut, was entweder die Features, die man gerne unterstützen wollte, hat, oder aber was schicke Fehlermeldungen bringt. 1976, nachdem also auch diese Unix-Sourcen an diverse Unis verteilt worden sind, ist das erste Mal Quellcode im Unix-Umfeld vertrieben worden, und zwar durch Bill Joy. Der hat dann ein Softwareband rausgebracht mit ein paar Sachen, die Leute am Informatikinstitut an der Universität Berkeley entwickelt hatten. Danach ist das Unix an der Uni Berkeley auf eine VEX 11750 entwickelt worden. Das war der Nachfolger von der PDP 11. Die VEX 11750 waren etwas größerer Rechner. Also ich weiß nicht, ob einer von euch so ein Teil mal gesehen hat. Das ist also normalerweise so ein L, so in etwa der Größe. Man hat so 1,5 Meter in die eine Richtung und so 2 bis 3 Meter in die andere Richtung. In der Ecke war das Netzteil. Und so etwa in Schienbeinhöhe liefen so rundherum so hohe Kupferschienen für die Stromversorgung rum. Es war so ein richtig großer Rechner, da haben also auch eine ganze Menge Leute daran arbeiten können, gleichzeitig mit seriellen Terminals natürlich damals. 1979 war Unix tatsächlich mal das verbreitetste Betriebssystem auf der Welt, weil es gab über 100 Installationen. Von keinem anderen Betriebssystem gab es damals so viele Installationen. Heute wäre es ganz schön, wenn Unix mal... Ja, also das habe ich mal irgendwo gelesen, hat 1979 mal irgendjemand in einer Mail geschrieben, vielleicht war es ja auch ein Scherz. Aber ich denke mal, dass das von diesen WEX-1150ern gar nicht so viele verkauft worden sind. Da muss man bedenken, dass in den 50er Jahren IBM geschätzt hat, den weltweiten Bedarf für Rechner auf 3, vielleicht 5 Stück. Und es kann also gut sein, dass also auch so viele Mainframes von der gleichen Sorte, denn die hatten damals ja auch alle Unterschiede. Gut, dann ist die Aussage mit Sicherheit falsch. Da muss ich die mal korrigieren, aber die habe ich mal halt irgendwo gelesen als angeblich zuverlässig. Ja, eine wichtige Sache, die 1981 passiert ist, da hat der Bill Joy an der Uni Berkeley zusammen mit noch 2 anderen Leuten seine Diplomarbeit gemacht und er hat die in der Form gemacht, dass er zusammen mit den 3 Leuten, also mit den 2 anderen Leuten ein Filesystem entwickelt hat. Das nannte er Fast Filesystem for Unix, diese Diplomarbeit. Das ist das Filesystem, was jetzt immer noch in Solaris drin ist unter dem Namen UFS. Inzwischen halt natürlich auch deutlich verbessert. Aber da kann man halt auch mal sehen, 1981 hat es angefangen, UFS wurde Ende der 80er Jahre richtig stabil und ZFS hat 2001 angefangen. Das heißt, wir kommen so jetzt in die Zeit, wo so ein Filesystem die genügende Reife erhalten hat, dass es auch tatsächlich benutzbar wird. Ja, wie ist Sun entstanden? 1981, also davor war es halt wirklich so, es gab halt Großrechner, es gab einige Versuche mit Mikrocomputern, aber das Ganze hat sich nie in großen Mengen durchgesetzt. 1981 hat die Firma Motorola den Motorola 68000 herausgebracht. Und der Andreas von Bechtolsheim, das ist ein Deutscher aus Hamburg, der zu dem Zeitpunkt an der Universität Stanford studiert hat, der hat dort im Bereich E-Technik wohl so viel Hardware rumliegen sehen, dass er davon einen Rechner mit dem 80.000 CPU bauen konnte. Irgendwie scheint es da dann einen Kontakt zu Bill Joy an der Uni Berkeley gegeben zu haben und dann wurde zusammen mit Scott McNeely Bill Joy und Andreas von Bechtolsheim sowie noch einem vierten Menschen, den Namen vergesse ich immer, das ist so ein Inder. Ja, der Winod Koschler, der war derjenige, der das Geld besorgt hat und der ist darum auch nur etwa ein Jahr bei Sun geblieben und ist dann wieder raus, nachdem die Firma stabil ist. Ich nehme an, der kriegt aber immer noch gut. Okay. Ja, die Sun 1 war tatsächlich auch ein Rechner mit dem 68000 CPU. Da war allerdings kein Berkeley Unix drauf, weil ein Berkeley Unix konnte man mit einem 68000 Rechner nicht bauen. Ein 68000 CPU ist nämlich nicht in der Lage, virtuelle Speicherverwaltung zu implementieren, weil, und zwar aus dem Grund, weil der interne Stack-Zustand von dem Rechner, wenn eine Ausnahmebehandlung für ein Page-Fault auftritt, nicht rekonstruierbar ist bei komplizierteren Opcodes. Es gibt ja so Opcodes im 80.000, schreib etwas auf ein Byte, auf einen Pointer und inkrementiere den Pointer nachher. Das sind 2 Sachen. Und dabei können an 2 verschiedenen Stellen Probleme auftauchen und der 80.000 konnte das nicht nachträglich wieder aufsetzen. Daher war also das Berkeley-Betriebssystem, was es vorher auf der WEX gab, nicht auf den 80.000 zu portieren und darum ist die Unix-Version, die da drauf ist, also auch eine zugekaufte gewesen von einer kommerziellen Firma. 1984 kam dann der 80.010 raus, es war eine verbesserte Version von dem 80.000, die konnte das und dann kam halt auch die Sun 2 CPU Generation raus mit dann BSD 4.2 mit ein paar SAN-Erweiterungen. Das hieß übrigens noch nicht SAN-OS damals. Das hieß SAN Unix 4.2 Version irgendwas, weil es halt auch von BSD 4.2 abgeleitet war. Zu Weihnachten 1985, also zumindest die habe ich die ersten 28.020 basierten Rechner bekommen, produziert am 24. Dezember. Das waren die ersten Rechner, die mit einem Betriebssystem kamen, das ich SunOS nannte, SunOS 3.0. Und bis zu dem Zeitpunkt war der Quellcode von dem, was Sun unter dem als mit virtuellen Systemen gebaut hat, tatsächlich auch auf BSD Unix basiert. 1987 hat Sun dann ein völlig neues Betriebssystem herausgebracht, SunOS 4.0. Das war komplett überarbeitet worden auf Basis des alten BSD-Kerns. Das heißt, die Device-Treiber-Interfaces waren noch sehr ähnlich, aber das Memory-Management war völlig neu. Also alles das, was jetzt in fast allen modernen Betriebssystemen mit MMAP gibt, das ist mit SunOS 4.0 eingeführt worden, und die ganzen anderen Betriebssysteme, die jetzt MMAP implementieren es genauso, wie SunOS 4.0 es 1987 eingeführt hat. SunOS 4.0 ist auch das erste Betriebssystem, in dem Streams in einer Nicht-Spielimplementierung drin war, allerdings da erstmal für die Terminal-Treiber und noch nicht für den Netzwerk-Stack. Der Netzwerk-Stack war weiterhin ein BSD-Stack, aber es gab so ein Network-Interface-Tab, womit es möglich war, parallel dazu einen streamsbasierten TCP-IP-Stack auch aufzubauen. Und weil dieses Betriebssystem wirklich deutliche Modernisierung im Unix-Umfeld gebracht hat, war plötzlich AT&T interessiert und hat einen Vertrag mit Sun gemacht, unter dem Sun und AT&T gemeinsam an System 5 Release 4 arbeiten wollten. Muss sagen, also damals das Betriebssystem, was AT&T damals verkauft hat, nannte sich System 5 Release 3. Dazu ist eine eigene Firma gegründet worden, die von Sun und AT&T gemeinsam betrieben worden ist, und etwa 1990 war von diesem System 5 Release 4 die erste Version fertig. Die war noch nicht marktfähig, darum hat es auch bei Sun noch so ein paar Jährchen gedauert, bis tatsächlich eine System 5 Release 4 basierte Version, die dann SunOS 5 genannt worden ist, herauskam. Aber was also schon interessant ist, das muss man ja sehen, 1991 kamen ja die ersten Anfänge mit Linux, und 1992 hat ein, ich weiß nicht, damals war er noch Sun-Mitarbeiter, Larry McVoy, einen offenen Brief an Scott McNeely geschrieben, in dem er erklärt hat, dass Sun nur überleben kann, längerfristig, wenn Solaris Open Source wird. Das hatte allerdings damals relativ wenig Wirkung, außer dass viele Leute heiß darüber diskutiert haben und Bill Joy wohl mal geantwortet hat, wir stecken jedes Jahr mehr als $500 Millionen in die Entwicklung von Solaris, wir werfen den Quellcode nicht auf die Straße. Aber das ist halt auch eine Einstellung, die man ja irgendwann mal ändern kann. Ja, 1993, wenn ich mich recht erinnere, gab es die erste Solaris x86-Version. Was ich vielleicht dazu erwähnen sollte, es gab eine SunOS x86-Version schon 1986. Es gab mal einen Rechner mit einem 386er, der nannte sich Roadrunner und ist also auch mit einem SunOS 3-basierten System verkauft worden. Zwischenzeitlich hatte Sun eine Firma Interactive Unix gekauft, die auch AT&T Unix auf Basis also für x86 produziert hat, und 1993 kam dann ein Solaris, also ein SunOS 5 basiertes x86 System heraus, was wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt relativ wenig Leute mitbekommen haben. Aber das lief schon erstaunlich gut. Also es war also wirklich, also ich habe es damals gesehen im Frühjahr bei einem Kumpel, und wir haben da erstmal gesehen, wo man überall auch portieren muss, wenn man vorher von einem Betriebssystem kam, was auf Motorola-Hardware lief und dann auf Spark-Hardware, die alles Big Endian ist. Und wenn man dann plötzlich Little Endian-Maschine hat, dann merkt man halt, an welchen Stellen von der Software man halt nicht sauber programmiert hat. Ja, ein bisschen später, 1984, kam Solaris 2.4 raus. Solaris 2.4 ist also SunOS 5.4, muss man vielleicht mal sagen, das ist etwas verwirrend. 5.0 war die Version, die 1990, 91 etwa da war. 5.4 ist die erste Version, die man dann auf Basis von System 5 Release 4 als soweit stabil bezeichnen konnte, dass tatsächlich auch Firmen angefangen haben, das produktiv zu nutzen. Davor ist es so, dass es zwar im Test war bei diversen Firmen und die Leute überlegt haben, aber Sun musste mehrere Male noch SunOS 4 basierte Portierung für neue Hardware nachschieben, obwohl sie vorher gesagt haben, nein, wir werden niemals für diese neue Hardware SunOS 4 unterstützen, weil halt... Ja? Ja, die haben das auch genommen, ja. Die haben das auch genommen, aber das waren relativ wenig. Also die meisten Kunden, speziell halt auch, es gab ja diese kleine Spark Classic, wo es erstmalig die ausgeliefert worden ist mit 2.1 und 2.2 und wo die Kunden gesagt haben, weil es lief nämlich sehr, sehr langsam auf dieser Maschine. Das ist eine Maschine, die sehr wenig Cache-RAM hatte und dann haben die Leute gesagt, das ist... Also für die großen Maschinen mag das sicherlich anders gewesen sein und es ist also auch so, dass das gesamte Locking im Kern bei Solaris 2, also SunOS 5, was also System 5 Release 4 basiert ist, schon völlig anders abläuft. Insofern war es abzusehen, was da passiert ist, aber vielleicht als Hintergrund, damit man mal in etwa so verstehen kann, warum das so lange gedauert hat. Es war eine Kooperation der Bill Joy. Dem Bill Joy war es damals sehr, sehr wichtig, dass er den Kern von SunOS 4 möglichst unverändert in das System 5 Release 4 Projekt übernimmt. Und das hat er dann eingetauscht mit dem Zugeständnis, dass AT&T das ganze AT&T Userland übernommen hat. Und es war halt auch schon so, zu BSD 4.2 Zeiten waren diverse Utilities von BSD gefixt worden. Und diese Fixes sind nie zurückgewandert zu AT&T. Und das Problem ist, dass Sun praktisch die ganzen Fixes, die 10 Jahre vorher gelaufen sind, bei den Berkeley-Leuten und bei Sun wieder neu einpflegen mussten in das Userland von System 5. Und das hat halt ein paar Jahre gedauert. Und da waren so Merkwürdigkeiten, zum Beispiel das DD, hast du ja vorhin auch vorgeführt, hat unter BSD selbstverständlich einen V-Alloc gemacht, damit es einen Page-Aligned Puffer kriegt und das DD bei AT&T hat einen Malloc gemacht und dann haben sich die Leute gewundert, warum es normalerweise nur halb so schnell ist, wie es vorher war. Und es lag einfach daran, dass immer mindestens zwei IO-Operationen im Kern gestartet worden sind, es sei denn, man hätte durch großen Zufall einen Page-Aligned Puffer bekommen aus dem Malloc. Und das sind so lauter Kleinigkeiten. Es ist halt wirklich nicht so, dass das SunOS 2.0 wirklich schlecht war. Es musste aber noch optimiert worden. Und aus dieser Zeit übrigens, das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, aus der Zeit zwischen SunOS 2.0 und 2.3 stammt diese Aussage Slowlaris. Das ist eigentlich seit 2.4 passé. Und wenn man sich überlegt, dass jetzt mehr als 10 Jahre später es immer noch Leute gibt, die also das Wort Slowlaris benutzen, dann merkt man, dass die also gar nicht wissen, worüber sie reden. Ja, 1994, also vielleicht nochmal zur Situation der Lizenzrechte, das war damals so, dass halt dieses System 5 Release 4 von AT&T und Sun gemeinsam gebaut worden ist. AT&T hatte generell die Unix Rechte, weil es ist ja der Originalentwickler. Von Sun stammt halt eine ganze Menge, vermutlich etwa die Hälfte, aber AT&T war der Meinung, dass halt sie etwas mehr Rechte an System 5 Release 4 haben als Sun. Darum musste Sun auch bis 1994 immer noch für jede verkaufte Solaris-Lizenz, ich glaube so $30 oder sowas, an AT&T zahlen. Das waren relativ viel. Und darum hat Sun gemerkt, dass sie da irgendwas tun müssen, hat mit AT&T angefangen zu verhandeln, dann ist zwischenzeitlich der Source-Code an Novell verkauft worden, sodass dann mit Novell weiterverhandelt worden ist. Und Sun hat dann Rechte gekauft, wonach Sun keine Royalties mehr bezahlen muss, wonach Sun an beliebige Leute Sub-Quellcode-Lizenzen ausgeben darf. Und es sieht aber so aus, als ob Sun dann 6 Jahre gebraucht hat, bis man verstanden hat, dass man mit diesem Vertrag, den man da abgeschlossen hat, das Recht hat, es auch Open Source zu machen. Mit Ausnahme der Sachen, die natürlich zwischenzeitlich noch von anderen Quellen herkamen. Ja, ich habe diese Folie mit dunkle Zeit überschrieben. Warum? Weil bis 1994 war die Spark-Hardware die schnellste vernünftige Computer-Hardware, die man für vernünftiges Geld bekommen konnte. 1995 hat Intel mit dem Pentium 90 erstmalig aufgeholt und ein Pentium 90 war erstmalig genauso schnell wie damals vergleichbare aktuelle Spark-Systeme. Und dabei ist gleichzeitig noch was anderes passiert. Viele von euch kennen sicherlich die Firma Nvidia. Wenige dürften vielleicht wissen, dass das ein Ableger von SGI ist. Das sind nämlich die Leute, die bei SGI die 3D-Grafikkarten entwickelt haben, von SGI abgewandert, haben ihre eigene Firma gegründet. Und die haben Grafikkarten mit einem niedrigeren Preis, mit großem Verkaufsvolumen, daher dem niedrigen Preis, jetzt plötzlich für PC-Hardware angeboten. Und damit waren zwei wesentliche Punkte, die sich jetzt zu Ungunsten von Suns gewendet haben. Denn Sun hatte auch gute 3D-Grafikkarten damals gehabt, was es so im PC-Umfeld nicht gab. Sun hatte schnelle Rechner. Jetzt kommt Intel mit einem Rechner, der plötzlich attraktiv schneller ist. Es gibt plötzlich attraktive Grafikkarten. Und das heißt, um die Zeit 1995 fing es dann an, dass zumal also auch etwa 1996 Linux wirklich sehr, sehr populär wurde, dass Sun nicht mehr einfach so da sitzen konnte und sagen konnte, naja, warum soll ich Werbung machen? Die Leute kaufen meine Sachen deshalb, weil sie gut sind. Und da hat leider Sun halt einen Fehler gemacht. Sun hat nämlich Universitäten und Studenten vernachlässigt. Also Ergebnis ist, es gab zum Beispiel zu der Zeit den Solaris Source Code an den meisten Universitäten kostenlos, allerdings unter Umständen, die keiner so richtig kannte. Man hätte nämlich derjenige, der die bestellt hat, ich habe da selber auch mal welche bestellt, daher weiß ich das, der musste eine Liste führen, welchen Leuten, welchen Studenten und wissenschaftlichen Mitarbeitern man Zugriff auf diese Source erteilt hat, musste das auch regelmäßig an Sun melden. Und das Hauptproblem ist, auch wenn in so einer Universität jetzt der SunOS Source Code da war, die meisten Leute wussten das nicht. Das wussten die wenigen Leute, die es besorgt haben, und Studenten, die mal eben für irgendein Projekt was ausprobieren wollten, die haben sich an einen Webbrowser gesetzt, haben ein bisschen gesucht und haben Linux gefunden, und Linux konnte man ohne zu fragen im Netz herunterladen. Bei Solaris musste man fragen, und hätte Sun damals halt deutlich mehr Aktivitäten an den Unis gezeigt, dann wäre Solaris sicherlich jetzt noch deutlich populärer, als es jetzt ist, aber auch schlechte Zeiten können irgendwann mal enden. Ja, was ich noch so als nebenbei erwähnen möchte, ist, 1997 kam das erste 64-Bit-Solaris raus. 1995 kamen die ersten 64-Bit-Sparks raus. Damals zwar die Hardware 64-Bit fähig, aber es gab noch keine 64-Bit-Betriebssystemversionen dafür. 97 kam Solaris 2.7 heraus. Das war das erste System, was auch in 64-Bit korrekt lief. Dunkle Zeit. Der letzte Punkt, der zu der dunklen Zeit gehört, ist der Januar 2000. War das 2002? So, ich habe sie so hingeschrieben, wie sie angekommen ist. Ich weiß genau, dass sie dir. Ja, also um es genau zu sagen, ich war damals Beta-Tester. Ich habe also am 2. Januar ein Paket bekommen mit CDs und das erste Mal war auch eine bootfähige DVD für Solaris x86 dabei. Bootfähige DVDs gab es bislang bei Sun noch nicht. Und ich dachte mir, na, testest du es gleich oder testest du es nächste Woche? Und dann habe ich gesagt, na, ich habe noch so viel Mail zu lesen, testest du es nächste Woche? Und es ist nicht, am 3. oder 6. Januar kam eine Mail von Sun, nicht testen. Wie gesagt, die offizielle Aussage von Sun war, wir haben auf unbestimmte Zeiten, das ist der Hauptgrund, warum es so, wie ich es jetzt hier hingeschrieben habe, es angekommen ist, wir haben auf unbestimmte Zeit die Auslieferung der nächsten Solaris x86-Version verzögert. Das Ergebnis, was daraufhin passiert ist, ist, dass es sich ein paar Leute gegeben hat, die damals auf so einer Yahoo-Gruppe Solaris x86 waren, die haben sich zusammengesetzt, haben einen Vortrag gemacht, haben mit einer Gruppe von 6 Leuten sind die dann im Februar 2001 noch zu Sun und haben dort einen Vortrag gehalten, haben das auf einem Notebook gemacht, was mit Solaris x86 lief und mit StarOffice, und die Manager von Sun, die da den Vortrag zugeschaut haben, den musste man nachher erstmal erklären, dass das nicht Microsoft auf dem Notebook war, sondern Solaris. Ergebnis war, dass tatsächlich dann im, glaube ich, August oder September Solaris x86 wieder verfügbar war, aber dieses halbe Jahr hat einen Schaden verursacht, der eigentlich immer noch andauert, denn durch dieses halbe Jahr Aussetzen haben diverse Anbieter von Software, wie zum Beispiel auch Adobe, aufgehört, x86-basierte aktuelle Versionen von ihren Sourcen zu kompilieren. Das ist traurig, aber man kann es halt nicht mehr ändern. Es ist halt einfach eine Sache, dass offensichtlich ungünstig formuliertes Marketing einer Firma sehr, sehr stark schaden kann. Aber es ist ja nicht nur so, dass einerseits 2001 der letzte große Schock kam. Davor kam halt auch der erste Lichtblick. Denn im Jahr 2000 hat Sun erstmalig ca. 95% des damaligen Solaris Source Codes an jeden, der wirklich interessiert war. Der musste, glaube ich, bloß irgendwo eine Mail hinschreiben. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das lief. Jedenfalls nach einiger Zeit war es sogar so, dass die URLs von dem FTP-Server allgemein bekannt war und es sich also sicherlich tausende Leute ohne diese offizielle Erklärung zu unterschreiben runtergeladen haben. Das Problem ist bloß, da waren nur die Quellen dabei, in denen nichts weiter drin stand als Copyright Sun oder Copyright AT&T oder beides. Und das hat zum Beispiel bedeutet, dass die Quelle von LS, also LS.c, nicht dabei war, weil da stand nämlich auch Copyright Microsoft drin. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, wieso steht in der LS Copyright Microsoft drin? Das geht zurück darauf, dass es tatsächlich mal eine Aussage von Microsoft gab, im Jahr 1989, wir treten der Unix System 5 Gruppe bei, und wenn ihr, wir haben ja eine eigene Unix-Version, die heißt Xenix, und wenn ihr die Erweiterungen aus Xenix, die es in den anderen Unixen nicht gibt, in Unix System 5 mit aufnehmt, dann werden wir unser nächstes Betriebssystem auf Basis von System 5 Release 4 bauen. Daraufhin mussten etwa 5 Zeilen in ls.c eingebaut werden, um 4 spezielle Filetypen, die es nur unter Xenix gab, richtig anzeigen zu können. Und dann hat man halt eine 1000 Zeilen große ls.c-Source, in der 5 Zeilen von Microsoft sind. Und aus dem Grund hat sich Sun nicht getraut, die ls-Source da mit reinzupacken. Das heißt also, diese 95% etwa, die waren halt... Ich weiß von einigen Leuten, die das sogar geschafft haben, das so weit, wie es verfügbar war, zu kompilieren. Und das lief wohl auch, bloß man musste halt damals tatsächlich Binaries aus der normalen Distribution dazu packen, um da ein Gesamtsystem draus zu machen. Aber immerhin, es war ein erster Ansatz und vor allen Dingen, jetzt konnten Leute ohne große Probleme erstmal die auch mal reingucken und sehen, wie sieht es innen aus, warum funktioniert mein Treiber nicht oder meine sonstige Software nicht. Ja, was ich, hier fehlt Frühjahr 2001. Das Secret Six wird gegründet, das habe ich ja gerade schon gesagt, das sind diese Leute, die halt da zu Sun gefahren sind, die hatten dann übrigens über längere Zeit einmal im Monat eine Telekonferenz mit Sun, wo diskutiert worden ist, was man sich in dieser Secret Six Gruppe so wünscht an Kontakt zur Community und was da hat Sun also auch erzählt, was sie demnächst gerne in Solaris machen wollen. Ich habe das noch ein halbes Jahr mitgekriegt, weil Mitte 2003 hat einer von den Secret Six Leuten bei Sun angefangen, das ist der Alan Duboff, wird dir der Name vielleicht was sagen, danach hat mich jemand von Sun angerufen und gefragt, wir brauchen einen Nachrücker für die Secret Six, möchtest du nicht da an den Telekonferenzen teilnehmen? Und das habe ich natürlich gerne getan. Ja, was ich vorhin auch gesagt habe, Herbst 2000 ging es halt auch mit Solaris 86 weiter. Leider hat halt diese Ankündigung, Weiterführung sich deutlich schlechter als die Ankündigung, dass es da eine Unterbrechung geben wird. Was für mich noch ein wichtiger Meilenstein ist, als nächster Punkt war, ist September 2003. Da hatten wir in Berlin im ICC eine Solaris Network Konferenz, wo über 3000 Teilnehmer da waren und wo vor allen Dingen auch eine ganze Menge Sun-Entwickler da waren, zum Beispiel auch Brian Kentrill und ich weiß nicht, ob der Bonwick auch da war, aber es war der Glenn Weinberg war da, der war damals der Chef von der Solaris-Entwicklung. Der Brian Kentrill ist der Entwickler von D-Trace, also der Initiator von D-Trace, und die haben da auch einen sehr tollen Vortrag gehalten. D-Trace ist nämlich inzwischen etwas über 5 Jahre, das ist letzten Monat 5 geworden. Und kurze Zeit später, im Frühjahr 2004, hat Jonathan Swartz, der inzwischen da bei Sun gearbeitet hat, dann gesagt, wir machen Open Solaris. Das heißt, du hast ja vorhin schon gesagt, dass im Jahr 2002 Sun offiziell intern angefangen hat mit der Open Solaris Planung. Das weiß ich noch, wie das Projekt intern damals hieß. Es hatte damals, ich weiß, dass da so etwa 5 Entwickler sich wirklich jede Zeile vom Betriebssystem durchgesehen haben. Das ist eine wirklich sehr, sehr aufwendige Sache. Die mussten für jede Zeile im Prinzip nachweisen, wo kommt die her. Die haben also in der Versionsverwaltung nachgeguckt, warum ist das von wem, wie, unter welchen Umständen eingeschickt worden. Und das Problem ist halt, wenn etwas in Verbindung mit Closed Source entwickelt worden ist und zum Beispiel der Netzwerkstack von SunOS 9 also ist zugekauft worden von einer Fremdfirma. Das ist mal passiert Anfang der 90er Jahre. Da war der damalige Netzwerkstack, der übrigens auch nicht von AT&T und Sun stammte, sondern von der Firma Lachmann Associates dazu gekauft worden war, aus Zeitgründen, der aber sehr, sehr schlecht war. Da hat sich dann Sun entschlossen, Anfang der 90er Jahre, ihn von, ich kann meinen Namen immer nicht merken, das ist die Firma, seit dieser andere Netzwerkstack in Solaris drin war, gibt es dieses NDD-Kommando. Und das Lustige ist nämlich, daran kann man auch sehen, dass HPOX11 bei der gleichen Firma den Netzwerkstack gekauft hat. Denn seit HPOX11 gibt es nämlich auf HPOX auch ein NDD. Sun hat zwar den Hauptentwickler damals auch Mitte der 90er Jahre von der Firma übernommen, aber trotzdem hatten sie nicht die Rechte. Darum ist zum Beispiel auch für Solaris 10 der gesamte Netzwerkstack neu geschrieben worden, weil der war halt im Besitz einer fremden Firma und die war nicht bereit, den so zu verkaufen, dass man ihn Open Source machen kann. So, der nächste wesentliche Schritt war, also was ich vielleicht auch sagen sollte, nochmal kurz zurück, Frühjahr 2004 hat der Jonathan Swartz das gesagt, ich habe das nicht geglaubt damals, weil es sich so ein bisschen nach Marketing anhörte, aber zufälligerweise war ein Bekannter von mir, der bei Sun arbeitet, damals gerade in Peking für vier Monate, weil Sun hatte nämlich da in Peking gerade eine neue Niederlassung eröffnet, um Treiber für Solaris 686 entwickeln zu können, weil Solaris 686 noch eine ganze Menge Treiber hatte, die einfach fehlten, um das auf moderner Hardware zum Laufen zu kriegen. Und der Mensch hat den Leuten dort Kernel-Entwicklung, Debugging und so weiter beigebracht. Und am seinem letzten Arbeitstag dort war zufälligerweise auch Jonathan Schwartz da und ist mit ihm essen gewesen. Und der hat, nachdem ich dann über diese interne Quelle gehört habe, der merkt, ich habe ihn gefragt, ich habe es ihm auch nicht geglaubt, der meint es ernst. Da war mir klar, dann im Frühjahr 2004, aha, das kommt wirklich. Und dann passierte es, dass im Sommer irgendwann mich jemand anrief von Sun und gefragt hat, ob ich im September nicht einen Vortrag halten möchte in Santa Clara. Ich dachte erst, nachdem Sachen, naja, die werden dann Open Solaris vorstellen. Zum Glück habe ich dann noch zwei Tage vorher erfahren, was wirklich passieren sollte. Dadurch konnte ich meinen Vortrag noch komplett ändern. Denn es stellte sich heraus, es waren 400 Sun-Mitarbeiter da eingeladen und einige Leute aus der Open Source Community, zum Beispiel auch der Roy Fielding, einer aus der Apache Community. Und es war also auch der Mensch eingeladen, der bei Apple als U-Boot-Projekt macOS 10 gestartet hat. Und der Sinn von diesem Open Solaris Summit im September 2004 war, dass man interessierte Sun-Mitarbeiter in einen Prozess einbeziehen wollte, wo man darüber diskutiert, was sind eigentlich die Randbedingungen, wenn wir Solaris Open Source machen wollen? An welchen Stellen werden wir Probleme kriegen? Was wollen wir nicht machen? Darum hat man nämlich auch den Apple-Menschen eingeladen, weil man nämlich versuchen wollte, mit dem, da gab es also auch eine Podiumsdiskussion, wo relativ klar herauskam, dass Apple halt einfach nur regelmäßig was über den Zaun wirft. Und es ist halt nicht das, was man sich zum Glück bei Sun vorgestellt hat, sondern bei Sun war damals schon relativ klar, man will eine ernsthafte Kooperation mit der Community außerhalb von Sun auch haben. Und es soll so sein, dass eine Community bestehend aus Leuten außerhalb von Sun und Leuten von innerhalb von Sun irgendwann mal gemeinsam an der Verbesserung von Open Solaris arbeitet. Dass das nicht sofort passieren kann, ist klar. Die Firma Sun ist halt ganz anders strukturiert gewesen und es ist zum großen Teil immer noch. Ja, der nächste wesentliche Punkt ist, während dieses Summits am letzten Tag gab es von Sun eine Presseerklärung, wo ein Open Solaris Pilotprojekt vorgestellt worden ist. Die Leute, die dazugehört haben, ich war auch dabei, die haben sofort über einen SSL-geschützten Zugang auf opensolaris.org bekommen und konnten sofort auf den gesamten Quellcode, der bis dahin von den Entwicklern und von den Rechtsanwälten von Sun als einwandfrei geprüft war, zugreifen. Das heißt, der Quellcode, der dort auf opensolaris.org lagerte, war nicht vollständig. Man konnte ihn noch nicht kompilieren. Aber man konnte schon mal reingucken, man konnte diskutieren, wie wollen wir es machen, wie wollen wir eine Community aufbauen. Solche Sachen sind damals schon diskutiert worden. Im Dezember 2004 ist dann die CDDL vorgestellt worden. Vielleicht sollte ich auch noch erwähnen, dass also im September 2004, als ich da war, im Rahmen eines Abendessens etwa 3 Stunden mit dem Andy Tucker diskutiert habe. Der war damals der Chef der Solaris Kernel Entwicklung und der Mensch, der also auch hauptsächlich in das Open Solaris Projekt involviert war. Der ist inzwischen übrigens bei VMware, falls es interessiert. Und wir haben da über nichts anderes gesprochen, als welche Lizenz nimmt man für Open Solaris? Welche Lizenz kann man nicht nehmen und worauf muss man achten, dass es da keine Probleme gibt. Und da fand ich es also sehr interessant, dass er mich gefragt hat, was ich davon halten würde, wenn man absichtlich eine Lizenz nehmen würde, die inkompatibel zu Linux sei. Und da habe ich ihm gleich gesagt, also das macht einen sehr schlechten Eindruck in der Community. Sun ist sowieso ein Vorsprung da, weil man hat das, wenn ich jetzt zum Beispiel ZFS entwickelt habe, dann habe ich ZFS. Wenn die Leute für Linux es portieren wollen, verbraucht sich dabei Zeit. es sollte keine rechtliche Hürde sein, den Code zu nehmen, sondern nur die Hürde, dass man halt auch Zeit reinstecken muss, wenn man das haben will, um es an sein Betriebssystem anzupassen. Und ich habe also gesehen, dass der Andy Tucker sehr erleichtert war zu hören, dass jemand außerhalb von Sun die gleichen Vorstellungen hatte, weil offensichtlich ein paar Rechtsanwälte bei Sun tatsächlich versucht hatten, in die Richtung zu denken und einen Vorschlag gemacht zu haben. Und damit war also auch klar, dass die Lizenz, die für Solaris genommen werden sollte, sollte nicht die BSD-Lizenz sein, weil da haben einige Sun-Mitarbeiter gesagt, dann kündige ich, wenn das passiert, weil sie Angst hatten, dass der Quellcode dann in geschlossenen Projekten von Microsoft zum Beispiel verschwinden könnte. Die GPL ging aus rechtlichen Gründen nicht, weil Sun wollte keine separate Distribution und unter dem Namen Sun haben, sondern es sollte so sein, dass eine einheitliche Lizenz für alles verwendet wird und dann muss Sun auch in der Lage sein, an beliebigen Stellen Closed-Source-Erweiterungen hinzuzufügen. Und das geht halt nur, wenn man eine Lizenz hat, die das ganz eindeutig zulässt. Das macht die CDDL. Und die CDDL, hast du ja vorhin schon gesagt, ist auf Basis der Mozilla-License entstanden. Da gab es ein paar Nachbesserungen gemacht worden. Die Mozilla-Lizenz ist an einigen Stellen nicht besonders gut durchdacht. Die CDDL ist im Wesentlichen im Bereich Patente etwas verbessert worden und dann hatte ich auch noch mal mit den Leuten ein längeres Telefonat, nachdem ich dann mal erklärt habe, an welchen Stellen Leute in Europa Probleme haben mit dem damaligen Vorschlag von Dezember 2004 und warum Einzelpersonen Probleme hatten. Und es gab also dann noch etwa 5 Änderungen, von denen 4 auf Basis meiner Anregungen entstanden sind. Und dadurch haben wir jetzt eine CDDL, die sowohl auch in Europa problemlos funktioniert, als auch, dass sie nicht nur von Sun, also von Firmen verwendet werden kann, sondern dass sie auch von Einzelpersonen wie mir oder auch euch verwendet werden kann. Ja, im Januar wird diese Lizenz von der Open Source Initiative anerkannt. Die Open Source Initiative ist ein Verein, der ist mal gegründet worden von Bruce Perens und dem man wird alt, ich vergesse immer seinen Namen. Wie heißt unser Waffenfan? Eric Raymond. Und der Bruce Perens, der hatte übrigens, falls es, sollte man vielleicht sagen, weil es die Sache leichter verständlich macht, Bruce Perens hatte mal bei Debian davor gearbeitet und der hatte da 10 Punkte entwickelt, an denen man feststellen kann, ob eine Lizenz frei genug ist, dass man sie im Open-Source-Umfeld verwenden kann. Und diese 10 Punkte, die der Bruce Perens mal für Debian entwickelt hat, die sind von der Open-Source-Initiative übernommen worden und anhand dieser Punkte prüft die Open-Source-Initiative einen dort eingereichten Vorschlag für eine neue Lizenz, ob der wirklich frei genug ist. Ja, gleichzeitig ist es aber auch passiert, dass inzwischen immer mehr Quellcode überprüft und veröffentlicht worden ist, sodass ich mit meinem parallel gestarteten Schillix-Projekt in der Lage war, 2004 das erste Mal nur von Open-Source-Code mit Ausnahme des Booters tatsächlich einen PC booten konnte. Das war ja damals noch ein Booter, der auf Intel-Code Closed-Source basiert hat. Aber der Rest, der da gebootet hat, war tatsächlich alles selbst kompiliert. Und im Februar 2004 hat Sun dann, weil sie gemerkt hatten, sie schaffen, es wird etwas länger dauern, bis OpenSolaris ausreichend durchgecheckt ist, haben sie dann zwischenzeitlich erstmal den gesamten ZFS-Quellcode unter der CDDL veröffentlicht. Damit konnte man natürlich noch nicht allzu viel anfangen, weil es ja nur in Verbindung mit dem Kern was sind. Doch, stimmt. Entschuldigung. Ja, es war D-Trace. Das kommt davon, wenn man eine Woche lang kein Internet hat, weil das VDSL-Modem gestorben ist und man tatsächlich mal zu Hause einen Vortrag nur nach dem schreiben muss, was man im Kopf hat. Ja, gut, werde ich korrigieren. Ja, gleichzeitig habe ich auch mein STAR-Programm von GPL in die CDDL gewandelt. Hintergrund war, da war eine Library drin für ACL-Konvertierung, die schwere Bugs hatte in der Sun-Version. und ich habe den Andy Tucker überredet, dass dieses eine File auch vorzeitig unter die CDL gekommen ist. Und dann habe ich halt eine korrigierte Version rausgebracht und ein STAR rausgebracht, was also komplett auch unter der CDDL war. Auch um zu zeigen, dass es halt nicht nur von Firmen verwendet werden kann, sondern auch, dass es durchaus von Privatpersonen im Open Source Umfeld verwendet werden kann. Am 14. Juni kam dann Open Solaris frei. Das heißt, die Webseite opensolaris.org ist von SSL mit nur Zulassung von wenigen ausgesuchten Leuten mit Key, die auch vorher ein NDA unterschrieben haben, umgeschaltet worden auf Zugriff über HTTP von jedermann. Da fehlte aber immer noch eine ganze Menge, so etwa so 2-3% Code fehlt trotzdem noch. Sodass man eine ganze Menge Sachen erweitern musste. Also ich habe zum Beispiel für Schillix im Wesentlichen die Mozilla Libraries für SSL portieren müssen, rauskriegen, wie kompiliert man die. Und ich musste einen Ersatz für die Mathematikbibliothek rauskriegen. Da habe ich von FreeBSD was portiert. Ja, also am 17. Juni, drei Tage später, habe ich Schillix rausgegeben. Dann kam 2004 im September Bellinix und Oktober NextCenter. Bellinix hat sich relativ stark an Schillix orientiert gehabt. NextCenter ist etwas, was den Solaris-Kern verwendet und ein Debian-Userland. Sollen wir ein bisschen schneller machen, sonst schaffen wir meine Folien nicht mehr. Im November 2004, also noch in der Pilotphase, gab es aber in dem Pilotprojekt schon eine erste Diskussion über eine Open Solaris Verfassung. Es war am Anfang sehr, sehr heiß diskutiert, aber es gab tatsächlich ab März 2005 so ein Open Solaris Governance Board, was gegründet worden ist, wo glaube ich, drei Leute von Sun gewählt worden sind, drei Leute von der Community gewählt worden sind und ein neutraler Mensch von Sun eingesetzt worden ist. Und da wurden eine ganze Menge Dinge, auch wie es mit Solaris weitergeht, abgestimmt. Was haben wir jetzt inzwischen ansonsten auf opensolaris.org drauf? Wir haben für die Community ein öffentliches Bug-Tracking-System. Früher war es ja so, man musste bei Sun einen bezahlten Wartungsvertrag haben, um überhaupt Bugs melden zu dürfen. Seitdem halt opensolaris.org öffentlich ist, kann man auf der opensolaris.org-Seite unter Bugs, da muss man allerdings sich vorher einen Bereich einrichten mit Username und Passwort, damit man sich da einloggen kann. Kein weiteres Problem, kann man da Bugs melden. Es gibt viele Mailinglisten zu diversen Themen. Es gibt ZFS-Mailinglisten, D-Trace-Mailinglisten, Mailinglisten für Laptop-Spezialitäten und für WLAN und so weiter. Aktuell haben wir wirklich inzwischen ca. 99% der Open Solaris Basis. ON heißt Operating and Networking. Das ist der GUI-freie Kern von Solaris. Wir haben noch Teile von Closed Source Sachen dabei, zum Beispiel das Programm PAX. Das stammt von der Das ist eine lustige Sache. Der Quellcode stammt von der Open Group und es ist Closed Source. Wir haben Teile, das hast du auch schon vorhin erwähnt, von Nvidia. Da wird sich sicherlich nichts ändern. Bei PAX kann man zum Beispiel auch das STAR als Ersatz nehmen, weil STAR halt auch ein PAX-Interface hat. Es kommen stetig weitere Open Source Anteile zu. Also es ist zum Beispiel auch das Make-Programm Open Source inzwischen, das ist das SCCS-Subsystem Open Source, es ist jetzt zum Linux-Tag das High Availability Cluster-System Open Source geworden. Also es kommen in vielen Feldern um Open Solaris herum neue Dinge unter die Open Source Lizenz. Ja, habe ich auch gleich noch erwähnt, wenn ich sage, was ist denn schon passiert. Ne? Was ich ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet habe, Sun hat eine ganze Zeit dann Closed Source entwickelt, das heißt, sie haben also auch Sachen an Firmen weitergegeben, arbeiten, und wenn eine andere Firma eventuell und nicht unter üblichen Angestelltenverhältnis, sondern ich mache mit einer Firma eine Verhandlung, du lieferst das in einem halben Jahr, dann hat die Firma nachher die Rechte und an der Quelle und man kann die Quelle nicht weitergeben. Und wenn halt etwas in der Open-Source-Umgebung entwickelt worden ist, ist halt alles Open-Source, man muss sich keine Gedanken machen. Wenn man aber halt in einer Closed-Source-Umgebung entwickelt, dann muss man erstmal rauskriegen, was ist eventuell überhaupt nicht verteilbar. Das ist richtig ein Problem. Was ich noch nicht gesagt habe, Solaris stammt nicht zu 100% von System 5 Release 4 ab. Zum Beispiel sind ein paar Filesystemtreiber, da hat Sun bessere, eigene, auch ganz gut so, weil zum Beispiel da hätte man mit Intel verhandeln müssen. Zum Beispiel Sun hat HSFS, das ISO 9660 Filesystem. Wenn man ein echtes AT&T System 5 Release 4 anguckt, dann ist da ein CDFS Quellcode drin und der stammt von Intel und da hätte man den zum Beispiel auch nicht so ohne weiteres veröffentlichen können. Das ist also durchaus einfacher, dadurch, dass Sun eine ganze Menge eigenen Kram von SunOS 4 mit in Solaris 2 eingebracht hat, sodass es also leichter geworden ist, es Open Source zu machen. Jonathan Schwarz sagt inzwischen, langfristig wird alles Open Source. Und was ich ja schon mal erwähnt habe, was also relativ leicht ist, alle Quellen, die wirklich nur von AT&T oder Sun entwickelt werden, also wurden, die kann Sun problemlos Open Source machen. Bei anderen Sachen wird noch was passieren. Ich denke zum Beispiel, dass wir sicherlich auch bald mal den C-Compiler Open Source sehen werden. Weiß bloß noch keiner wann. Angeblich ist er aber schon soweit durchgeprüft, dass keine Closed Source Anteile sind. Und es ist hauptsächlich wohl noch ein bürokratischer Akt und die Jungs haben keine Zeit, weil sie für diverse Kunden irgendwelche Software entwickeln müssen. Ach so, da muss man noch mit Intel verhandeln, ja? Mhm. Ja. Ach so, in dem Sun-Compiler sind auch viele interessante Sachen drin, die vielleicht auch nicht Open Source werden können. Zum Beispiel gibt es ja so ein Performance-Analyse-Tool, was die Hardware-Performance-Counter in dem Prozessor ansprechen kann und wo man zum Beispiel in dem Code rauskriegen kann, an welchen Opcodes der Prozessor warten musste, weil es einen Cache-Miss in dem Prozessor-Cache gab und wie lange musste der darauf warten und mit diesen Hilfen, die aus dem Prozessor rauskommen, kann der Sun-Compiler nämlich den Code in eine andere Reihenfolge bringen, sodass bestimmte Cache-Misses vermieden werden können. Da kann es natürlich wirklich sein, dass nicht alles Open Source werden kann. Aber prinzipiell habe ich so gehört, dass das meiste wohl schon fertig ist. Ja, das Entwicklungsmodell sieht im Augenblick zurzeit noch so aus, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich diese Woche noch so stimmt, es gibt einen Server im Netz, der leider nur, wo ein SCCS und Teamware-basiertes Repository drauf ist. Das Problem darauf ist, das Ding ist zwar netzwerkfähig, aber nur, wenn man NFS hat. Und Sun hat sicherlich Probleme, den Quellcode NFS-Server für jedermann mountbar zu machen. Das heißt, da muss was passieren, was über andere Internetprotokolle zugreifbar ist. Und Sun wird auch sehen, dass in Zukunft dieser Server außerhalb des Sun-Netzes ist. Wenn man einen Bugfix in Solaris machen möchte, dann muss es für die Erweiterung ein Code-Review geben. Das heißt, es muss sich mindestens ein Mensch angucken. Jemand, der auch der in dem Bereich auch Know-how hat, muss sich angucken, was man daran geändert hat, und der findet meistens auch noch irgendwas, was man übersehen hat. Das ist eine Sache für die Sicherheit, dass man da möglichst wenig Bugs reinbringt. Wenn man Erweiterungen reinhaben will, dann braucht man noch die Zustimmung eines sogenannten Architektur-Review-Komitees. Das heißt, man muss erklären, was man machen will, und dann entscheiden ein paar Leute darüber, ob das in das Konzept reinpasst oder nicht. Aber es ist schon was anderes, wenn ich zum Beispiel mal jetzt Linux angucke, dann haben wir im Wesentlichen ein oder zwei Leute, die das als Person entscheiden. Hier ist es eine Gruppe von Leuten. Wenn der Code-Review dann fertig ist, also das heißt also, je nachdem, wenn es halt eine Erweiterung ist, zusätzliche Architektur-Review-Committee-Zustimmung und dann Code-Review, dann gibt es ein Write to Integrate und danach kann man den Code ins SCCS einchecken. Es gibt aktuell eine ganze Menge Zusammenarbeit. Es gibt zum Beispiel von einem Menschen aus Bonn, Jürgen Keil heißt der, unheimlich viele Bugfixes. Der hat unheimlich viel Ahnung im Bereich x86 und hat also gerade auch im ATA-Bereich, im USB-Bereich eine ganze Menge Sachen gemacht. Von dem stammt übrigens auch der Workaround für GRUB, damit man auf einem Intel Mac booten kann. Darum hat nämlich OpenSolaris auch vor Linux auf dem Intel Macs gebootet. Es gibt eine Zusammenarbeit mit David Korn. Da ist jetzt der Kornshell 93, ist Bestandteil von dieser OpenSolaris und Networking Source. Es gibt Diskussionen auf der ARC-Liste, wo jeder teilnehmen kann inzwischen, nicht nur die Sun-Leute. Es gibt das OpenSolaris Emanzipationsprojekt, wo gezielt versucht werden, bestimmte Sachen, die noch Closed Source sind, zum Beispiel diese IE8N-Unterstützung, die ist noch ein Closed Source. Da wird gerade von einem kanadischen Studenten im Wesentlichen daran gearbeitet, einen Ersatz zu programmieren. Es gibt diverse Firmen, die, weil die CDDL eine sehr freie Lizenz ist, die Möglichkeit hatten, Teile vom Code zu übernehmen. Zum Beispiel gibt es inzwischen in FreeBSD, in macOS 10 und in IBM AIX, AIX seit einem Monat etwa, glaube ich, inzwischen D3S. Und es gibt in FreeBSD und in macOS 10 ZFS. In FreeBSD läuft schon etwas besser. In macOS haben sie ein bisschen mehr Probleme durch die andere Speicherverwaltung in deren Betriebssystem. Das ist wohl noch relativ instabil. Aber dadurch, dass halt ZFS eine ganze Menge Erweiterungen kann, die Apple auch in ihrem Betriebssystem hat, ist ZFS eines der wenigen Filesysteme, was Apple überhaupt verwenden kann als modernes Filesystem. Also das, was Resource Fork von Apple ist, das ist zum Beispiel problemlos durch weitergehende Erweiterungen in ZFS und auch UFS darstellbar. Ja, was du auch schon vorhin gesagt hast, es gibt alle zwei Wochen so eine Solaris Community Edition, da wird mal ein Code-Freeze gemacht und dann kommt ein sogenannter Build raus. Früher gab es alle drei Monate noch so eine Solaris Developer Edition, da hatte man sich dann aus mehreren Community Editions die beste und stabilste rausgesucht. Aber diese dreimonatige Entwickler-Release, die ist inzwischen Anfang des, also im Frühjahr eingestellt worden zugunsten von dem Projekt Indiana. Das ist das, was Sun leider zur Verwirrung vieler Leute OpenSolaris nennt. Es wäre schön, wenn sie sich da einen anderen Namen für die Distribution hätten ausdenken können, weil halt für mich eine Distribution ist was anderes als der Quellcode zu einem Kernbetriebssystem. Ian? Das habe ich mir gedacht. Gut. Ja, Qualitätssicherung gibt es auch. Alle 14 Tage wird ein neuer Build gebaut. Es gibt in Irland, glaube ich, ist ein Testcenter, wo ständig an vielen Rechnern Tests gefahren werden, ob das Ganze noch POSIX-kompatibel ist, ob das Zeugs noch System 5 Release 4 kompatibel ist. Es werden Tests gefahren, ob im Kern Speicherlecks drin sind. Und dass das wirklich funktioniert, habe ich gemerkt. Also als ich zum Beispiel eine Erweiterung in das HSFS eingebaut habe, habe ich tatsächlich nach 3 Monaten, das heißt, die scheinen nicht regelmäßig alles zu testen und es dauert wohl ein bisschen länger, habe ich nach 3 Monaten dann halt eine Meldung gekriegt, wenn man mit bestimmten Mount-Parametern mountet, geht Speicher verloren. Und dass man sowas automatisiert rauskriegen kann, finde ich, ist schon eine ganz schicke Sache. Ja, die Probleme des aktuellen Entwicklungssystems. Ich hoffe, wir haben noch 2 Minuten oder so. Ein bisschen überziehen. Ist, dass im Augenblick halt nur Sun-Mitarbeiter direkten Zugriff auf die Versionsverwaltung haben, dass nur Sun-Mitarbeiter so einen Architektur-Review-Prozess triggern können, dass nur Sun-Mitarbeiter die eigentliche Integration durchführen können. Da gibt es ein sehr negatives Beispiel, das war schon vor 4 Jahren, ist beschlossen worden im Rahmen eines Architektur-Review-Cases, dass S-TAR in SunOS übernommen wird, aber es hat bisher noch keiner getan. Das kann aber nur jemand von Sun tun. Und solange es keiner von Sun tut, ist, obwohl es eigentlich beschlossene Sache ist, passiert nichts. Und jemand aus der Community von außerhalb kann da nichts tun. Es ist also im Augenblick noch schwierig für Nicht-Sun-Community-Mitglieder initiativ zu werden. Aber ich denke, es gibt deutlich weniger offene Entwicklungsmodelle bei anderen Open-Source-Projekten. Da braucht man sich noch nicht so eine Sorge zu machen, denn Sun hat also geplant, dass das sich ändert. Das wird auf Basis von Mercurial die Möglichkeit geben, dass Leute von außen auch schreiben zugreifen können. Das Architektur-Review-Modell wird geändert werden in ein etwas offeneres Modell. Und ich hoffe auch, dass Sun sicherlich irgendwann mal versteht, wenn jetzt die Konsolidation so da ist, dass man tatsächlich mal ein ganzes Jahr lang jedes Quartal Gewinne macht, hoffe ich, dass man auch ein paar Leute mal abstellt, die den Kontakt zu den Leuten außerhalb der Sun-Community haben, sodass es einfacher wird, von außen initiativ zu werden und Dinge einzubringen. Darum sage ich mal, was kann die Community tun? Sie muss größer werden. Es ist klar, dass etwas, was eine gewisse Zeit lang geschrumpft ist, nicht von einem Tag auf den anderen wieder halt sehr, sehr groß wird, auch wenn es ein sehr, sehr interessantes Stück Software ist. Aber umso größer die Community wird, desto größer wird auch sicherlich der Einfluss. Noch eine Minute. Und es wäre vielleicht auch ganz gut, wenn die Community selbst mal was machen könnte, dass man einen eigenen Source-Code irgendwo hinstellt und dort mal ausprobiert, was man für Erweiterungen machen kann, wo Sun vielleicht nicht so einverstanden ist, und dann kann man das mal angucken. Und ich würde mir halt auch ein bisschen mehr Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Solaris-Distributionen wünschen. Ja, wer noch ein paar nützliche URLs haben will, ich hoffe, ich werde sicherlich sehen, dass der Vortrag irgendwie hier auch über die Uni Darmstadt nochmal zugreifbar war, wenn da jemand noch was nachlesen möchte. Ja, dadurch, dass ich jetzt leider 5 Minuten überzogen habe, denke ich mal, kann man nur 1 oder 2 Fragen noch beantworten. Ja, das Interesse ist da. Ich habe da ja schon darauf hingewiesen, es gibt, ich würde mal sagen, so etwa 10, 20 sehr aktive Leute und insgesamt schon eine deutlich höhere Anzahl von Leuten, die natürlich deutlich weniger aktiv sind, das hast du überall. Angefragt haben viele, aber das Problem ist halt auch, so eine Umstellung kostet unheimlich viel Zeit und auch Geld. Ich weiß nicht, ob dir das klar ist, Mercurial hat eine völlig andere Versionsverwaltung. Und wenn man jetzt von einem Schlag von SCCS auf Mercurial umstellt, dann hat man zum Beispiel die gesamte Verbindung zwischen dem Bug-Tracking-System, was Sun seit 20 Jahren verwendet, zu dem Quellcode verloren. Und darum, also auch wenn man das gerne möchte, das wird vielleicht noch 1, 2 Jahre dauern, obwohl es eigentlich dieses Jahr fertig sein sollte. Aber ich denke mal, das kann sich... weil da niemand vorher wusste, was das eigentlich für ein Aufwand ist, vorhersehen, was da noch alles für Pferdefüße dranhängen, wenn man dann wirklich an einer Stelle meinen Schalter umlegt und plötzlich sieht, was nicht mehr geht. Aber eins kann man auf jeden Fall sagen, durch dieses Projekt Indiana ist schon jetzt etwas passiert, denn diese Änderungen, die du vorhin da beschrieben hast an der Indiana-Struktur, die sind ja überhaupt nicht durchs Architektur-Review-Komitee durchgegangen, sondern die haben die Leute ohne Absprache mit anderen einfach so eingebaut. Das ist sicherlich ein bisschen zu lax, wie es da passiert ist. Darum sind auch einige Sachen, die nicht ganz so günstig geraten. Ich denke mal, das ist ja auch angekündigt worden, das wird wohl dieses Jahr definitiv noch kommen, Nachfolger vom Architektur-Review-Komitee, was definitiv offen ist. Sodass also Leute von außen erstmal auch an der Stelle Initiative zeigen können. Noch eine Frage? Hat denn irgendjemand Interesse, im Bereich Open Solaris selber mitzuarbeiten? Vielleicht später, wenn irgendjemand mal Interesse zeigt, meldet euch einfach. Es würden sich sicherlich einige Leute freuen, wenn sich die Community vergrößert. Es ist da auch schon eine ganze Menge passiert. Und es ist auch wirklich so, dass schon eine ganze Menge anders gelaufen ist, als die Sun-Mitarbeiter es mal geplant haben, weil im Rahmen einer Diskussion Leute von außen bessere Ideen vorgebracht haben und dann halt was anderes gemacht worden ist, als Sun ursprünglich wollte. Also es ist nicht wirklich abgeschottet, ist aber halt auch noch nicht vollständig offen. Und ich dachte mal, es ist auch mal ganz gut, wenn man mal versucht, Kritikpunkte zu zeigen, um zu zeigen, dass hier keine Selbstbeweihräucherung stattfindet, sondern dass es wie jedes Projekt ein Projekt ist, was auch Probleme hat. Gut. Ja, wenn keine weiteren Fragen sind, dann der Nachfolgevortrag ist ja auch noch nicht da. Oder? Du? Ah. Oh.